Unser Thema dieser Konferenz für heute Abend, kein einfaches Thema, Entstehung der Religionen. Immer mehr verstehe ich den Apostel Paulus, wenn er da und dort in seinen Briefen bezeugt, dass er das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das ihm anvertraut worden ist, verkündigen darf, dass er das mehr und mehr in großer Furcht und vielem Zittern tut. Weil es sich hier um so gewaltige Gotteswerte handelt, die den Tiefen der Liebe des Herzens unseres himmlischen Vaters entsprechen und entspringen. Entstehung der Religionen. Wir alle sind eher mehr als weniger fähig, die Macht, die Zähigkeit und die Jahrtausende dauernden Religionen der Nationen, wie man sagt, der Heiden, erklären zu können. Wir versuchen immer, eine Antwort zu finden, worin liegt denn das Wesen des Christenglaubens diesen Religionen gegenüber. Wir versuchen in der Hinsicht, in jener Hinsicht, ja, das ist dann schon das vom Christentum und das hier auch und so weiter. Aber das ist noch keine Antwort. Warum sind diese Weltreligionen seit Jahrtausenden vorhanden mit einer Macht, mit einer Zähigkeit, und eben einer solchen Dauer. Und werden nicht mit der Zeit müde und schläfrig, wie die Christen, sondern erst recht wach und energiegeladen und gewaltig in ihrem Zeugnis. Woran liegt es? Unsere Frage. Genaue Frage, worin liegt der Wesensunterschied zum Christentum? Und wenn wir hier eine Antwort haben, dann sind alle anderen kleinen Vergleiche, die wir schon angestellt haben, selbstverständlich und fallen fast nicht mehr in die Waagschale. Haben wir gar nicht mehr nötig. Aber was ich jetzt zu bezeugen habe, ihr werdet mich begreifen mit Furcht und Zittern. Die Antwort auf diese Frage, ich wiederhole sie, worin liegt der Wesensunterschied zum Christentum in Bezug auf alle Weltreligionen? Kommt die schwere Antwort für mich? Der Wesensunterschied liegt in einer biblisch-göttlichen Universalwahrheit, welche ausgerechnet vom Christentum abgelehnt wird, von der ganzen Christenheit auf dem ganzen Erdenrund. Ja, gibt es so etwas? erste Stichwort in Johannes 10, Vers 34 bis 36. Eben soll Jesus wieder gesteinigt werden, weil er sich als Gottes Sohn bezeugt hat und Gott seinen himmlischen Vater bezeugt hat. Er stellt die Frage gegenüber denen, die die Steine schon aufgehoben haben, aufgelesen haben. Für welches gute Werk, das ich vollbracht habe, das ich ausgeübt habe, wollt ihr mich steinigen? Ihre Antwort heißt, nicht wegen einem guten Werk, sondern weil du, da du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jetzt kommt die gewaltige Antwort Jesu. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Aha. Liebe Christen, sind wir nicht von Anfang der Sonntagsschule belehrt worden, es gibt keine Götter? Antwort, ja. Und damit hat die ganze Christenheit auf dem ganzen Erdenrund das Wort Gottes ausgelöst, wie wir gleich zur Kenntnis nehmen können. Habt ihr nicht gelesen, was in eurem Gesetz geschrieben steht? Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und hier, liebe Geschwister, sind wir im Neuen Testament. Das griechische Wort für Gott heißt Theos. Und die Mehrzahl heißt Theoi. So steht im Griechischen hier. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, Theoi. Jesus fährt weiter. Wenn er, Gott, jene Götter nannte, zu welchen das Wort Gottes geschah, also nicht Menschenwort, wenn er, Gott, jene Götter nannte, welchen das Wort Gottes geschah. Wie könnt ihr von mir sagen, du lästerst, wenn ich sage, ich sei Gottes Sohn? Und fügt hinzu, was in eurem Gesetz hier geschrieben steht, dass Gott himmlische Majestäten eines Tages vor seinem Thron versammelt, erstens zu Göttern erhoben hat, Mehrzahl von El zu Elohim, und weiter erklärt er sie, und ich erkläre euch alle als Söhne des Höchsten, ihr alle seid Götter, für euch und Söhne des Höchsten. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden, sagt Jesus. Und die ganze Christenheit hat diese Schrift Wahrheit aufgelöst, unter den Tisch spediert. Liebe Geschwister, dann muss die ganze Christenheit sich nicht wundern, wenn sie keine Antwort hat auf diese Frage, worin liegt der Wesensunterschied zwischen Christus und seinem Wort und dem Gottesglauben des Christus und allen Religionen der ganzen Welt. Und wir werden sehen, liebe Geschwister, und da, ich brauche es nur auszusprechen, und der einigermaßen in unserer Bibel zu Hause ist, der weiß sofort, ja, Bruder Mohr, stimmt leider, was du da sagst.
Nämlich?
Dass es diese jahrtausendalten Religionen gibt. Wie sie sind, bilden sie einen nicht geringen Bestandteil des Ratschlusses unseres Gottes. Oder gibt es irgendetwas, das existiert, oder etwas, das geschieht, was nicht ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes wäre? Stelle ich schwere Fragen. Sind wir hierher gekommen, um Milch zu trinken oder schwere Speise zu bekommen? Wir schlagen jenes Psalmwort auf, Psalm 82, das Jesus zitiert. Psalm 82. Elberfelder. Ein Psalm von Asaf. Gott steht in der Versammlung Gottes. Inmitten der Götter richtet er. Aha. Steht so geschrieben. Will jemand von uns lesen, inmitten der Götzenbilder richtet er. Wir werden noch mehr hören, dass unser Gott sich immer wieder vorstellt, ich bin der Gott der Götter. Wer will übersetzen, ich bin der Gott der Götzenbilder? Ich nicht. Wenn wir von Göttern lesen, so sind wir geschult worden in unserer Bibel, dann stehen Götzenbilder vor uns. Noch einmal, ich bin der Gott der Götter. Ich bin der El der Elohim. Ich habe gesagt, ihr seid Götter, Elohim und Söhne des Höchsten, ihr alle. Liebe Geschwister, wir haben gemeint, es gäbe nur einen Sohn des Höchsten. Oh, Bruder Mohl, was trägst du davor? Liebe Geschwister, was trage ich vor? Ich trage Wort Gottes vor, genau wie geschrieben steht. Und wenn es uns durchs Herz geht heute Abend, ich hoffe es sehr, dann kann uns sehr geholfen werden, dann haben wir anstatt keine Antwort auf eine Frage, haben wir unzählige Antworten auf viele Fragen, die befriedigen können. Letzte brennende Herzensfragen zu beantworten in der Lage sind. Wir haben gemeint, es gäbe nur einen Sohn des Höchsten. Nein, es gibt viele Söhne des Höchsten, haben wir eben gelesen. Es kommt das große Aber. Seht einmal, liebe Geschwister, eines wollen wir uns heute Abend merken. Wenn wir schon allem glauben, was geschrieben steht, wie wir davon, und viele unter uns, dann kommt es erst recht darauf an, dass wir auf jede Einzelheit ganz genau achten, denn unser Gottes Wort ist nicht nur literarisches Wort, Schrift, sondern gleichzeitig in mathematischer Präzision die Rechnung Gottes. Logos heißt in Griechen nicht nur Wort, sondern mit dem gleichen Schwergewicht Rechnung. Aha, wo liegt jetzt dieser kleine Aber? Worin liegt die Einmaligkeit Jesu Christi als Sohn des Höchsten? Zu welchem der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn? Aha, wie geht's weiter? Heute habe ich dich bezeugt und aus mir geboren. Zwischen den einen hat er das gesagt. Der vielen Söhne des Höchsten, die vielen sind nur ein Werk seiner Hände, geschaffene Wesen, diese Götter, zu Göttern erhobenen, erschaffenen himmlischen Majestäten. Aha. Verstehen wir jetzt das Wort, ich bin der Gott der Götter? Stimmt es jetzt? Unser Gott, der einzig wahrhaftige Gott und Vater, hat einen einzigen Sohn, den er selbst bezeugt hat, in dem gleichen unauflöslichen Gottesleben ohne Anfang und ohne Ende, und der heißt Jesus Christus. Und er ist nicht ein Werk der Hände Gottes, wie alle die Götter, diese himmlischen Majestäten, die unser Gott, der wahrhaftige, einzige Gott und Vater, zu Göttern ernannt hat. Und wenn Gott diese zu Göttern ernennt, dürfen die dann in ihrem Machtbereich, den Gott ihnen zugeteilt hat, als Gott antreten, jeder. Bitte?
Normal, schon.
Ja, wenn wir das ablehnen, wie die ganze Christenheit, unser Gott und Vater bleibt dabei und ehrt jeden Einzelnen in Zukunft von jenem Wort an als Gott, als El und als Theos. Liebe Geschwister, kennt ihr eine unheimliche Majestät, die Gott bis heute ehrt mit seinem eigenen Gottestitel Theos? Kennt ihr eine unheimliche Majestät? Kein geringerer als Satan wird von unserem Gott bis heute, solange dieses böse Zeitalter währt, genannt. Er ist der Theos des gegenwärtigen bösen Zeitalters. Das beginnt mit der in den Tagen Noahs bis jetzt, Jahr 2000, wo Christus erscheint in Herrlichkeit. Hier im Psalm 82 hält nun Gott über diese früher zu Göttern erhobenen Majestäten und zu Söhnen des Höchsten erhobenen Majestäten Gericht. Er sagt ihnen prompt: Die Ehre, die ich euch erwiesen habe, euch zu Göttern und Söhnen des Höchsten einzusetzen, dieser Ehre seid ihr nicht nur unwürdig erfunden worden, sondern ihr habt diese Ehre direkt missbraucht. Bestätigt aber gleichfalls trotzdem Elberfelder Kapitel 2, Psalm 82, Vers 6. Ich habe gesagt, ihr seid Elohim, Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Doch wie Adam werdet ihr sterben und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen. Also diesen allen hohen Würdenträgern, zu Göttern und Söhnen des Höchsten erhobenen himmlischen Majestäten, hat Gott schweres Gericht jetzt angekündigt. Sie sind alle dem Gericht verfallen, ich kenne einen einzigen nicht. Den kennt ihr auch. Den Engelfürsten Israels namens Michael. Wir brauchen gar nicht umzublättern in unserer Elberfelder Bibel. Im Psalm 81 lese ich in der Elberfelder, Vers 9, da spricht Gott zu Israel: Es soll kein fremder El jetzt, Einzahl, kein fremder Gott, kein fremder El. Also, wenn Gott die vielen zu Göttern erhoben hat, dann ist jeder Einzelne was? Ich sag's mal deutlich. Ein Gott. Ein El. Das ist sowas. Genau der gleiche Name wie Gott selbst, El. El. Ist Gott treu? Ist Jesus, der einzige gezeugte Sohn Gottes in seiner Niedrigkeit, auch treu hier an diesem Gotteswort, was die ganze Christenheit unter den Tisch geworfen hat, dazu zu stehen? Aha. Wäre es höchste Zeit, dass wir auch uns unter diese göttliche Wahrheit einmal schämen beugen. Und uns dann erzählen lassen, berichten lassen, aus unserem Gotteswort, wie die Dinge nun wirklich stehen. Noch einmal, dann haben wir auf eine Frage viele Antworten. Brennende Herzensfragen von Gläubigen und Ungläubigen. Es soll kein fremder El unter dir, Israel, sein. Und du sollst kein fremder El soll unter dir sein, und du sollst dich nicht bücken vor einem El des Auslandes, der Nationen. Aha, was haben wir jetzt schon? Ich darf gleich sagen, bitte. Wir haben eine ganze Reihe Bibelstellen. Nach der Völkertafel 1. Mose 10, die Nachkommen Noahs. Es sind 70 Seelen, so und so viel als Ham, so und so viel als Sem, so und so viel als Japheth, den drei Söhnen Noahs. Im Ganzen wie viel? 70. Und das sind die Väter der Nationen, die sie sich von dort aus über die ganze Erde verteilt haben. Vor Gott gibt es auf der Erde 70 Nationen. Und über diese 70 Nationen hat Gott je einen dieser Götter als verantwortlichen Chef eingesetzt. Die alle nicht nur versagt haben, sondern weil jeder von denen das ihm anvertraute irdische Volk militärisch an erste Stelle vortragen wollte, können wir heute auf dem ganzen Erdmond von Haustür zu Haustür gehen und fragen, sind Sie für Krieg oder für Frieden? Da machen die alle so. Ne? Die ganze Menschheit möchte Frieden. Ja, warum ist das nicht möglich? Warum ist das nicht möglich, wenn alle Menschen lieber Frieden hatten? Warum ist das nicht mehr möglich? Antwort: Weil es jetzt noch Götter gibt, die Gott noch in ihrem Regiment gelassen hat, die sollte, wie er diesen Gott und Fürsten dieses Zeitalters und des ganzen Kosmos, des ganzen Weltall, Satan, immer noch schalten und walten lässt. Bibelstellen. Zuerst noch hören wir noch, wir haben jetzt den Herrn Jesus gehört, einfach, klar, gewaltig. Noch einmal, die ganze Christenheit hat ihn zum Schweigen gebracht, samt dem Gotteswort seines Vaters im Alten Testament. Grauenhaft. Was hat Paulus hierzu zu sagen? 1. Korinther 8. Wieder Neues Testament. Beginnt im ersten Vers mit den Worten: Was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Nein, nicht Erkenntnis, sondern nur Kenntnis heißt es, und die Kenntnis bleibt auf, die Liebe aber erbaut, und so weiter. Wir wissen, was die Götzenopfer betrifft, wissen wir, es lesen wir, Vers 4, was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, jetzt wird der Satz ergänzt, dass ein Götzenbild nichts ist im Kosmos, im Weltall. Wissen wir das? Er schreibt Gott vorher, wenn jemand von euch, von der Korinther Gemeinde, vom Ungläubigen eingeladen wird, sagen wir mal zum Geburtstagsfest einer Oma, und wie schreibt Paulus, von Ungläubigen eingeladen wird, dann würden wir sofort sagen, da gehe ich ja nicht hin. Was schreibt Paulus? Und er will hingehen. Dann soll er in welcher Weise, in welcher Hinsicht konsequent sein? Und dann bitte nicht fragen, ist jetzt das Fleisch da, das serviert wird, vielleicht einem Götzen geopfert worden oder nicht? Dann soll er essen, was serviert wird, ohne zu fragen. Steht so geschrieben? Ja. Er erklärt dann allerdings ja, wer schwach ist im Glauben, ja, der hat hier Gewissensbisse. Wer aber stark ist im Glauben, weiß, wie die Dinge von Gott geurteilt werden. Er soll aber um des Schwachen willen Rücksicht nehmen. Alles in bester Ordnung, aber jetzt unser Wort. Mitte Vers 4. Und wir wissen, dass kein Gott ist als nur einer. So, was sagst du jetzt, Bruder Mohl? Bruder Mohl sagt gar nichts, er liest nur weiter. Denn da es allerdings solche gibt, welche Götter Theoi genannt werden, aha, gibt es bei Paulus auch solche, die Götter genannt werden. Und wer hat die zu Göttern ernannt? Wer? Der einzig wahrhaftige Gott. Denn da es allerdings solche gibt, die Götter genannt werden, und jetzt noch etwas, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja viele Götter gibt, schreibt Paulus so hier. Er sagt doch mal was. Na, ihr habt Angst, voll schlechtem Gewissen, kann man gar nicht mehr antworten, gell? Liebe Geschwister, ich weiß auch eins, ich stehe hier, obwohl keine Hörscharen hinter mir sind, an vorderster Front. Ich hoffe, ihr versteht mich. Wie kann so einer wie ich an vorderster Front stehen? Im Kampf gegen diese Götter, die uns umlagern und die ganze Menschheit ins Unglück stürzen, begriff sind, ins Unglück zu stürzen, samt ihrem Oberherrn, Satan. Wie kann einer dastehen an vorderster Front? Weil er die ganze gesamte Waffenrüstung Gottes angezogen hat. Und jedes Stück heißt Jesus Christus. Sei der Helm des Heils, der Rettung, Jesus Christus. Panzer der Wahrheit, Gürtel der Wahrheit, Jesus Christus. Gerechtigkeit, Panzer, Jesus Christus. Merken wir etwas? Wunderbar. Nicht anzutasten an vorderster Front, liebe Geschwister. Jetzt kommt die Lösung. Ah, no. Sei es im Himmel oder auf Erden. Ja, liebe Geschwister, gibt es sogar auf Erden solche, die von Gott zu Göttern erhoben worden sind? Sogar zu Gott? Ja. Liebe Geschwister, was es alles gibt in unserer Bibel. Darf ich euch einen Menschen, wer nennt mir einen Menschen, den Gott, einen Menschen, wie wir, den Gott zu Gott erhoben haben? Theos. Er, bitte? Dankeschön, ja. Als Mose von Gott gesandt wird, nach Ägypten zurück und Ägypten Israel zu befreien, aus Ägypten herauszuführen. Sagt Gott zu Mose, Mose, ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Zum Ehre des Pharao. Liebe Geschwister, dieser Ausspruch war mir die Antwort auf die Frage, warum hat denn Pharao die beiden Männer, den Mose und seinen Bruder Aaron, nicht gleich am ersten Erscheinungsabend verhaftet und abgeführt und enthauptet. Warum? Der konnte nicht mal daran denken, weil Gott den Mose mit göttlicher Vollmacht so geladen hat und strahlen konnte, dass der Pharao gar nicht normal disponieren konnte. Ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Und Aaron, dein Bruder, ist dein Prophet. Zweitens, Mose, ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht. Und Aaron ist dein Prophet. Noch nicht genug? Der gute Mose, der treue Mose, hat lange Zeit das wandernde Volk Israel persönlich gerichtet in all ihren Streitigkeiten und so weiter. Da kommt sein prächtiger Schwiegervater Jethro und sagt, mein lieber Mose, so geht's nicht. Wähle dir aus ganz Israel 70 Älteste. Denen sollen sie ihre Anliegen vortragen und die sollen entscheiden. Nur die großen, schweren Entscheidungen mögen sie vor sich bringen. Ist ein vernünftiger Vorschlag. So geschah es und es was geschieht. Und jetzt nennt das Wort Gottes diese 70 Richter Israel Götter. Elohim, Götter. Warum? Warum? Weil diese 70 Menschen aus Israel nur irdische Schattenrisse sind von den 70 Engelfürsten, die Gott längst zu Götzen erhoben hat, die über die 70 Nationen stehen und die befehligen. Bibelstellen. Erstens. Ich bin der Gott der Götter. 5. Mose 10, Vers 17 und 18. 5. Mose 10. Vers 16, so beschneidet denn die Vorhaut eures Herzens und verhärtet euren Nacken nicht mehr. Denn Jehova, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtbare Ehre. Was ist der Gott Israels? Als was stellt er sich hier vor? Er ist der Gott der Götter. Ja, wo sind denn die Götter? Ist er der Gott der Götzenbilder? Ich frage noch einmal. Fragt keiner zu übersetzen. Ein gewaltiges Ereignis in Josua 22. Ich streife nur das Wort heraus. Vers 21, und die Kinder Ruben und die Kinder Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten und sprachen zu den Häuptern der Tausende Israels, der 10 Stämme, deren Abgeordnete gekommen sind. Vers 22, der Gott der Götter Jehova, der Gott der Götter Jehova, er weiß es und Israel soll es wissen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Auf wen nehmen diese Männer der 2,5 Stämme im Ostjordanland Bezug, um ihr reines Gewissen zu bezeugen? Wen rufen sie die Zeugen an? Der Gott der Götter, Jehova. Der Gott der Götter, Jehova. Er weiß es. Und Israel soll, und ihr da im Westen vom Jordan, ihr sollt es wissen, dass wir das, was wir getan haben, nicht aus Empörung gegen Gott, sondern gerade im Gegenteil haben wir das gemacht. Dass auch der Tod und der Jordan zwischen uns und unsere Kinder nie trennen. Auch uns soll der Tod nicht voneinander trennen. Das war die Meinung, die Gesinnung derer, die sich gerade umbringen wollten da. Wegen einer Empörung, die gar keine war. Das Gegenteil war der Fall. Psalm 136, Vers 2.
Vers 1, preiset Jehova, denn er ist gütig, denn seine Güte währt ewiglich. Preiset den Gott der Götter, denn seine Güte währt ewiglich. Preiset den Herrn der Herren. Verstehen wir? Preist den Herrn der Herren, das verstehen wir, gell? Dass der Gott, unser Gott und Jesus Christus der Herr der Herren ist und der König der Könige und so weiter und der Fürst der Fürsten. Aber dass er der Gott der Götter ist, das ist die höchste Bezeichnung von allen, die Gott je übergeben hat. Psalm 135, Vers 5, Elberfelder. Denn ich weiß, dass Jehova groß ist und unser Herr ist groß vor allen Göttern. Liebe Geschwister, ich denke, soweit dürften die wenigen von mir jetzt angeführten Bibelworte genügen. Genügen für die Frage, für uns ja gibt es solche, die von unserem Gott zu Göttern erhoben worden sind. Gibt es solche? Ja. Schämen wir uns Christen. Ja, es ist dann Zeit, dass wir zu unserem Thema kommen. Entstehung der Religionen. Aha, aha, aha. Wenn es keine Götter gibt, sondern nur den Gott, und dieser eine Gott nie Geschöpfe zu Göttern erhoben hätte, dann wäre der eine Gott wirklich an allem schuld, was passiert. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Wenn es aber viele Götter gibt und Söhne des Höchsten als erschaffene Wesen vorerst, nicht? Zu solchen erhoben, wo jeder Einzelne als Gott schalten und walten konnte auf der Erde über das Volk, über das Gott ihn eingesetzt hat. Nach seinem Willen. Und im ganzen Universum, in den Riesenreichen, über die er auch solche Götter eingesetzt hat, konnte jeder als Gott antreten und mit göttlicher Vollmacht verfügen, was hier geschieht und was hier Recht ist und was hier nicht geschieht. Entschuldigt, dass heute Abend ist alles andere als eine Erbauungsbibelstunde. Alles andere. Das haben wir ja reichlich, Erbauungsstunden. Aber keine Orientierungsstunden für die heutige Zeit, dass wir Antwort haben. Warum sieht es so aus? Wo liegen die Gründe? Von unserem Gott im Heiligen Geist beantwortet, aus seinem Wort. Durchgehend. Ohne Ausnahme. Zweitens, die Götter der Völker, der Gott der Götter, ich nenne noch Daniel 2, 47, Daniel 11, 36, ja, dieses Wort wollen wir noch aufschlagen, Daniel 11, 36, ist bereits der Antichrist groß geworden, Vers 36, Kapitel 11, und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott. Oh. Ja, wie kann er sich über jeden Gott erheben und groß machen, wenn es keine gibt? Wer kann das? Der, den unser Gott noch mit dem gleichen Gottesnamen ehrt, er ist der Gott dieses bösen Zeitalters, der Theos, Satan. Wenn der auf die Erde geworfen sein wird, dann denkt er gar nicht dran, schön brav auf der Erde zu bleiben. Unsere Wissenschaft mit den Raumfahrtserfolgen hat bereits prächtige Steigbügeldienste getan, wenn er auf die Erde geworfen ist. Gott lässt ihm alle technischen und alle atomaren und weiß was für Naturgesetze übrig, die genügen ihm, das zu tun, was wir hier lesen. Und er wird sich erheben, von der Erde aus und groß machen über jeden Gott. Und wieder den Gott der Götter wird er Erstaunliches reden und gelingen haben. Gott lässt ihm das auch noch gelingen. Ich höre ihn rufen, und wenn es jetzt noch einen anderen Gott geben sollte außer mir, der soll sich melden. Und es meldet sich niemand. Gibt Gott einer Menschheit, die die Lüge mehr liebt als die Wahrheit, kräftige Irrtümer? Ist das ein kräftiger Irrtum, den ich eben jetzt dargestellt habe? Ja, dann ist ja klar, dass der Lügner der einzige Gott ist, nicht? Wenn unser Gott dann schweigt. Kann unser Gott schweigen? Dann die Götter der Völker, 2. Korinther 32, 19, da ist gerade der Unterschied zwischen den Göttern, und jetzt sind wir schon auf dem Boden der Antwort, wie entstanden diese Religionen der Nationen, der Heiden, der Völker? Was der einzig wahrhaftige Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, mit seinem Volk, das er zu sich gezogen hat. Ich darf das schnell so darstellen. Michael ist der Fürst, der Engelfürst Israels, klar. Gell? Er ist verantwortlich für das Wohlergehen Israels auf der Erde vor Gott. Im Osten von Israel gab es das Weltreich der Meder und Perser. Hatten die von Gott auch einen Engelfürsten über sich? Aha. Hat dieser Engelfürst eine Vollmacht gehabt, den Sonderboten Gottes namens Gabriel 3 volle Wochen aufzuhalten, als Gabriel von Gott dem Höchsten gesandt war, dem Gefangenen Daniel eine Botschaft zu überrichten, zu überbringen? Hat also dieser Engelfürst der Meder und Perser von damals eine göttliche Vollmacht? Wenn der den Sonderboten Gottes 3 Wochen lang mit seinen Heeren, also der Engelfürst von Persien und Medien, der hat Engelheere zur Verfügung, dass der nicht durchkommt. Die 3 Wochen wusste Daniel nicht, was ist mit mir los, ich bin krank und weiß nicht, zu helfen, depressiv war der.
Bitte Kassette wenden.
Ja, der hatte am Anfang der 3 Wochen die göttliche Antwort haben sollen. Und der Gabriel erscheint endlich und er erklärt den Daniel, bitte entschuldige meine Verspätung, so und so kam es. Der Engelfürst der Meder und Perser trat mir entgegen und ich kam nicht durch. Wollen nicht Michael, der für dein Volk, Daniel, kämpft, mir zu Hilfe gekommen wäre mit seinen Heeren, wäre es überhaupt nicht durchgekommen. Und fährt weiter, Daniel, wenn ich jetzt dann zurückkehre, wieder zum Thron Gottes, wird mir der Engelfürst von Griechenland entgegentreten mit seinen Heeren, obwohl die beiden, der Engelfürst von Medien Persien und der Engelfürst von Griechenland, bereits da oben ihre Heere gegeneinander geführt haben, sofort sind sie eins, wenn es gegen die Juden geht. Stimmt's? Dann sind alle Gegner eins, wenn es gegen die Juden, wenn es gegen Israel geht und wenn es gegen den Gott Israels geht, den Wahrhaftigen. Liebe Geschwister, sind das Sonntagsgeschichte oder Altweiberfabel, was ich jetzt gezeigt habe? Das ist Gottes Wort des einzig Wahrhaftigen Gottes. Der will, dass wir anerkennen, dass er himmlische Majestäten zu Göttern erhoben hat und sie alle zu Söhnen des Höchsten mit entsprechenden Vollmachten, ohne Abstrich. Und dass er so lange zusieht, ja, so lange zusieht, in der Langmut, ja, da waren die Tage Noahs noch nichts dagegen, für die Langmut, die Gott heute an den Tag legt. Wir schlagen noch einige Psalmen auf. Oder ich nenne sie Psalm 81,9 haben wir schon gelesen, 96,5, 1. Chroniker 16,25, 2. Könige 18, Vers 33 und 35, 5. Mose 12, Vers 2, 2. Mose 34, Vers 14 bis 17. So. Und jetzt, diese Gottesordnung, wie diese Götter und diese Söhne des Höchsten, soweit sie über die Nationen auf der Erde bestellt sind, schlagen wir auf, erstens, 5. Mose 4, 19. Und dass du deine Augen nicht zum Himmel erhebest, sagt das Gesetz für Israel, und die Sonne und den Mond und die Sterne, das ganze Heer der Himmel sähest und verleitet werdest und dich vor ihnen bückst und ihnen dienst. Und jetzt Achtung, welche Jehova, dein Gott, allen Völkern unter dem ganzen Himmel zugeteilt hat. Da ist die Rede von Sonne, Mond und Sterne genannt, zusammengefasst, das ganze Heer der Himmel. Kennt die Schrift unter dem gleichen Ausdruck, das ganze Heer der Himmel, noch andere himmlische Lichter als nur Sonne, Mond und Sterne? Ich darf gleich die Brücke schlagen, Offenbarung 1, die sieben Sterne, die du sahst, bedeuten was? Sieben Engel. Die Sterne bedeuten Engel. Erste Könige 22, 19, was steht da? Der Tod Ahabs, des gottlosen Königs. Der echte Prophet, den der Ahab endlich ruft, der sagt, König, wisse, ich sah das Heer der Himmel versammelt vor dem Throne Gottes, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Das ganze Heer der Himmel, der gleiche Ausdruck wie Sonne, Mond und Sterne, das ganze Heer der Himmel. Und jetzt? Alle diese Fürstentümer und Gewalten, die Gott vor seinem Thron versammelt hat, auch wie in einer irdischen Versammlung von politischen Parteien, zu seiner Rechten und zu seiner Linken, das Heer der Himmel, das ganze Heer der Himmel versammelt. Was waren das für Lichter? Das waren jetzt Engelfürsten, himmlische Majestäten. So. Und der Vorsitzende Christus sagt, meine Herren, es handelt sich heute um die Frage, wie soll der gottlose König umkommen? Ich habe bestimmt, er soll als Kriegsmann umkommen. Und zwar in Ramoth Gilead oben soll er umkommen. Meine Herren, wie soll das geschehen? Das lesen wir, der eine sprach so, der andere sprach so. Und keinen Antrag der anwesenden Majestäten nahm Gott an, bis ein Geist hervortrat und sprach, ich will ihn bereden. In welcher Weise willst du ihn bereden? Ich werde aufgehen und ein Lügengeist sein in aller seiner Propheten Mund und dann wird er hinaufziehen. War das ein Geist aus der Rechten oder aus der Linken? Keine Frage. Und was sagt Gott? Du wirst es tun. Also wo werden die Dinge entschieden? Wohl am Thron Gottes. Aber wen lässt er da beraten und ausführen? Aha. Aha, die Götter. Und die mit ihren Heeren. Ihr sollt nicht dem Heere der Himmel dienen, wie alle Nationen, welches ich allen Völkern auf der ganzen Erde unter dem Himmel zugeteilt habe. Euch aber hat Jehova genommen und euch herausgerissen aus der Verhaftung unter den Göttern und hat euch bis zu sich selbst gebracht. Ist das nicht wunderbar? Und die dummen, gestattet einmal die dummen Juden und Israeliten damals, das erste Gebot heißt ja wie? Ich will es mal so sagen. Ihr, Söhne Israels, braucht keine anderen Götter neben mir zu haben. Ihr dürft es mit dem einzig wahrhaftigen Gott und Vater zu tun haben. Und wir wissen noch mit seinem Sohn, Jesus Christus. Dann wird es jetzt so langsam. Aha. Und was hat nun Gott diesem Volk, seinem Volk, zu sich gezogen? Anordnen lassen? Hat Gott dem Mose eines Tages gesagt, du sollst mir ein Heiligtum in Form einer Hütte bauen? Hat Gott das ihm gesagt, ja? Aha. Hat ihm ein himmlisches Modell gezeigt, sodass Mose genaue Vorstellung hatte? Und dann gab Gott dem Mose Künstler und weise Männer, die fähig waren, diese wunderbaren Geräte und in göttlicher, irdischer Vollkommenheit zur Darstellung zu bringen. Also wer hat in Israel die Religionsbestimmungen, das Gesetz gegeben und wer hat in Israel das Heiligtum bestimmt und was da alles vorhanden sein soll? Wer? Der Gott der Götter. Aha. Haben wir jetzt eine Antwort? Und wer hat bei allen Nationen, nicht israelitischen Völkern, bestimmt, was für ein Heiligtum und wie die Satzungen lauten sollen? Wer? Erschaffene Wesen himmlischer Majestäten, die Gott zu Göttern erhoben hat und zu Söhnen des Höchsten, aber nur als Werk seiner Hände. Mit einem Wort, alle Religionen sind ein Produkt, eine Verfügung jeder dieser Götter, die Gott über eines der 70 Nationen als verantwortlichen Chef gefügt hat. So. Indem sie das, was Gott mit dem Volk Israel gemacht hat, auf ihre Weise nachmachen. Verstehen wir jetzt, wenn also irgendein heidnischer Gotteskult oder Gotteskult von den Nationen, die nun Gott in den Bereich dieses Gottes gestellt hat, das nach den Satzungen, nach den Vorschriften handeln, wandeln, Opfer bringen und so weiter und die Priester ihren Dienst tun, so, ne, dass es denen dann gut geht. Ja, bitteschön, merken wir langsam, wir haben nicht mehr keine Antwort. Und dann steht noch geschrieben in einem kleinen Propheten, ich, Gott der Götter, werde sie richten, was in ihrer Versammlung verkündet worden ist. Ist das auch gerecht? Sag mal ja. Aha. Und jetzt? Und jetzt versteht es und versucht es, der Gott dieses bösen Zeitalters und der Fürst des ganzen Kosmos, des ganzen Weltalls, fünfmal wird Satan so genannt, bis heute, versucht es und versteht es weitgehend, was zu tun. Dass der Glaube des einzig wahrhaftigen Gottes und Vaters, wie er ihn durch den einzig gezeugten Sohn Jesus Christus in Israel hat verkündigen lassen, dass dieser einzige, lebendige, aus dem Herzen Gottes kommende Glaube und dieses Heil und diese Errettung herabnivelliert wird auf die Religionen der Götter. Habt ihr etwas verstanden?
Bitte noch einmal.
Aha. Aha.
Denn Satan kommt es jetzt darauf an, die einzige göttliche Wahrheit in Christo Jesu, die gar nicht verglichen werden kann mit all den Religionen, überhaupt nicht, herabzunivellieren auf alle die Stufe aller Religionen, die sonst auf der Erde sind, welches alle Produkte von erschaffenen Wesen sind und nicht vom wahrhaftigen Gott. Ist das ein Unterschied? Aha. Entstehung der Religionen, in dem Zusammenhang haben wir aber etliche glückselige Verpflichtungen, möchte ich einmal sagen. Die bestehenden Religionen nicht abzuwerten als nichts, dummes Zeug, sondern als ein Bestandteil des Ratschlusses Gottes anzuerkennen. Eigenartig, wie das ausgerechnet uns Christen schwerfällt. Ja, darf mal sagen, so wie einen Sohn Israels, Judas, das Gesetz vom Sinai in Fleisch und Blut eingeimpft worden ist von Jugend auf, so ist uns Christen eingeimpft von Jugend auf, es gibt keine Götter, und haben das Wort Gottes aufgelöst, glatt aufgelöst. Wenn ihr als Juden wäret, müsstet ihr mich steinigen, nicht wahr? Als Christen. Die Zeit ist vorbei. Ich komme zum Schluss. Wir dürfen nun frohlocken in dieser Erkenntnis. Komme zurück auf 1. Korinther 8 bei Paulus, wo er dann weiterfährt. Wir aber, obwohl es viele Götter und viele Herren gibt, Paulus, jetzt kommt das Wunderbare, was Israel schon angeboten wurde damals von Gott am Sinai. Wir aber haben es direkt nur noch mit dem einigen, einzig wahrhaftigen Gott und dem Vater Jesu Christi zu tun und mit dem einzigen Herrn namens Jesus Christus. Jetzt können wir verstehen, aus was für einer Verhaftung hat denn Gott uns durch den Glauben Jesu Christi herausgerissen? In was für eine Freiheit hat er uns versetzt? Alle diese Götter können uns noch wie viel antun? Ne? Den äußeren Menschen allerhand, jawohl. Und dem inneren neuen Menschen wie viel? Dem können sie nur dienen, dienen, dienen. Je mehr der äußere zerfällt, umso mehr wird der innere erneuert. Von Gnade zu Gnade, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dieser eine Gott wird genannt der Vater der Barmherzigkeit und der Gott aller Gnade, der uns getröstet hat mit jedem Trost. Gott war in Christo und versöhnte den Kosmos, das Weltall der Schöpfung mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht zu rechnen. Warum? Weil er auf Golgatha mit allem Bösen und allen Übertretungen definitiv abgeschlossen hat. gerechnet hat. Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt des Kosmos, was macht er damit? Weg. Halleluja. Amen.
Weiteres Band, Lehre.